European Data News Hub Podcast.
Mit Björn Düss, guten Tag. Knapp ein Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat Deutschland der Lieferung von Kampfpanzern aus eigenen Beständen zugestimmt. Und auch anderen europäischen Ländern soll die Weitergabe von Leopard 2 Panzern an Kiew erlaubt werden. Der Russland-Experte Stefan Meister von der Gesellschaft für Auswärtige Politik rechnet aber nicht mit einem schnellen Ende des Krieges und sieht Europa vor weiteren Herausforderungen. Guten Tag, Herr Dr. Meister. Wo steht der Konflikt fast ein Jahr nach Beginn, militärisch und politisch?
Ich gehe mal davon aus, dass wir noch eine weitere russische Offensive im Frühjahr sehen werden. Möglicherweise ist die Ukraine auch dazu in der Lage, noch mal eine Offensive auch zu starten. Also beide werden noch einmal dazu in der Lage sein. Aber ich glaube nicht, dass es weder in die eine noch in die andere Richtung große Geländegewinne geben wird. Ich glaube, dass es eher, dass sich das festfressen wird. Also dass wir eine Stagnation in den Geländegewinnen sehen werden und dass dieser Krieg mindestens dieses Jahr überdauern wird. Also ich würde sogar von 2-3 Jahren möglicherweise sprechen, die dieser Krieg vielleicht nicht in dieser Intensität, wie wir das jetzt gesehen haben, in den letzten Monaten mehr beobachten werden, sondern ich denke, wir werden eher ein Low-Intensity-War, also auf einem niedrigeren Niveau einen Krieg sehen. Und dann wird es davon abhängen, welche Waffen die Ukraine auch bekommt. Putin selbst ist innenpolitisch unter Druck gekommen durch die Geländeverluste, dass eben nicht, also durch auch die Qualität, die schlechte Qualität der russischen Armee, die schlechte Ausstattung auch der Armee. Russland versucht alles, was es an Truppen hat, in diesem Krieg einzusetzen. Also nicht nur, dass es mobilisiert hat, sondern dass es eben auch aus anderen Regionen, sei es Südkaukasus, sei es Zentralasien, gute Truppen abgezogen hat und in der Ukraine stationiert hat. Und trotzdem reicht das nicht aus, um hier einen Durchbruch zu erreichen. Und letztlich wird Russland wirtschaftlich und militärisch ausbluten. Also es wird schwächer werden, aber es wird nicht so schwach werden, dass es diesen Krieg kurz bis mittelfristig verlieren wird. Und gleichzeitig ist die Ukraine inzwischen so zerstört, dass es in ganzen Regionen gar nicht mehr möglich ist, normal zu leben. Und die Ukraine ist ökonomisch natürlich auch massiv geschwächt werden und wird man muss das sicher sagen, über Jahrzehnte abhängig sein, auch von westlichen Finanzüberweisungen, um ökonomisch auch als Land überleben zu können.
Wann hat denn die Politik nochmal eine Chance?
Also ich denke, die Politik hat dann eine Chance, wenn beide Seiten erschöpft sind. Also im Moment sehen beide Seiten noch die Möglichkeit, Geländegewinne zu machen. Ich glaube, auch innenpolitisch ist es im Moment praktisch in beiden Ländern nicht möglich, in Friedensverhandlungen oder Waffenstillstandsverhandlungen zumindest einzutreten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass nach den Offensiven, die wir im Frühjahr, vielleicht auch im Frühsommer beobachten werden, und der Erschöpfung, die danach eintritt, auch dem Mangel an Ressourcen, an Soldaten, dass dann vielleicht eine Möglichkeit besteht, über einen Waffenstillstand zu verhandeln, dass Russland vielleicht auch versuchen wird, die Gebiete, die es erobert hat, zu konsolidieren und dafür eine gewisse Ruhe braucht. Die Frage ist, ob die Ukraine dann dazu bereit ist. Und das wird davon abhängen, was sie von westlicher Seite an Waffen bekommt, ob das dann für Offensiven reichen wird. Und wenn das nicht der Fall ist, wird sie an einem bestimmten Punkt auch in Waffenstillstandsverhandlungen eintreten müssen.
Wie erleben Sie die EU?
Also man muss sicher grundsätzlich sagen, dass die EU erstmal viel mehr Einigkeit gezeigt hat, als man das erwartet hatte mit dem Anfang dieses Krieges. Sie hat 8 oder 9, ich glaube, Sanktionspakete inzwischen erlassen. Und auch wenn es immer wieder Quertreiber gibt, wie Ungarn sozusagen, oder auch Ausnahmeregelungen für bestimmte Länder bei bestimmten Rohstoffen, muss man doch sagen, dass die EU erstmal hier sehr machtvoll mit Sanktionen aufgetreten ist. Das bröckelt. Also wir sehen, dass einfach die Kosten inzwischen für die Mitgliedsländer sehr, sehr hoch werden der Sanktionen und dass es auch eine unterschiedliche Vorstellung gibt, wie man die Ukraine ausstattet mit Waffen und unterschiedliche Erwartungen auch gibt an einzelne Mitgliedsländer. Also ich würde in der Hinsicht sagen, dass wir sehen, dass die Einigkeit abnimmt, dass es ohne US-amerikanische Führung sicher auch diese Einigkeit nicht gegeben hätte. Also man folgt eben sehr stark als EU und als EU-Mitgliedstaaten den USA. sagen, der Anspruch auch an Deutschland, Führungsmacht in Europa zu sein, ist ja nicht erfüllt worden. Das heißt, dass gerade Deutschland unter einer enormen Glaubwürdigkeit auch leidet, also einen Glaubwürdigkeitsverlust leidet und eben auch nicht bereit ist. Also der Kanzler ist ja nicht bereit, Führung zu übernehmen. Das heißt, dass hier Deutschland auch seine Rolle in Europa im Moment verliert und eben dadurch eine Glaubwürdigkeitskrise kommt in Europa, aber auch in der Ukraine. Und wie wir jetzt aktuell sehen, auch zunehmend wiederum in den USA. Ja? So, also ich glaube, da ist einfach von außen sind die Erwartungen höher an Europa und auch an Deutschland als das, was Europa und Deutschland liefern. Aber man muss natürlich auch sagen, wo wir herkommen und dass wir eben auch Gesellschaften haben, die nicht bereit sind, wirklich noch mehr zu liefern, die ökonomischen Kosten zunehmend spüren. Gleichzeitig haben wir eine Politik in Deutschland, aber auch in einigen europäischen Mitgliedsländern, die nicht Führung, also die auch die Diskussion nicht beginnt, dass wir Dinge verändern müssen, ja, und dass wir eine andere Politik betreiben müssen, sondern man hat eher das Gefühl, man agiert eben auf Sicht und sehr, sehr vorsichtig jetzt, ja, vor allem von der Bundesregierung her. Und ich glaube, wir brauchen eine Debatte auch vom Kanzler und auch von der also von den wichtigen Leuten in der deutschen Politik über unser zukünftiges Verhältnis zu Russland und die Bedeutung der Bundeswehr und auch, was will man tatsächlich in der Ukraine erreichen. Also ich glaube, dass die Ukraine einfach nur nicht verliert, ist meiner Meinung nach nicht genug. Ich glaube, man muss eben auch nochmal definieren, wie weit ist man bereit zu gehen und ob die Ukraine tatsächlich auch aus unserer Sicht gewinnen sollte. Und mein Eindruck ist, dass gerade die deutsche Politik oder vor allem der Kanzler vermeidet, das zu diskutieren.
Das wird als Zaudern wahrgenommen. Die Bundesregierung oder der Kanzler selbst spricht von Zurückhaltung. Kann denn so ein Konflikt auch ein Treiber sein, dass die EU zum Beispiel auf dem militärischen Sektor enger zusammenwächst und die Notwendigkeit einer gemeinsamen Verteidigung zum Beispiel erkennt?
Ich denke, der Krieg ist ein Treiber, dass alle EU-Mitgliedstaaten stärker in Rüstung und Militärausstattung investieren, dass wir ganz andere Debatten auch haben in den EU-Mitgliedstaaten über Verteidigung und über eine stärkere Integration auch von militärischen Fähigkeiten. Ich denke, ohne den Krieg hätte es natürlich auch nie diese Waffenlieferungen gegeben oder auch ohne die Eskalation jetzt von russischer Seite. Und die Bilder wären viele Mitgliedstaaten, inklusive Deutschland, nie bereit gewesen, diese Waffen zu liefern. Also in der Hinsicht treibt Putin weiterhin uns vor sich her. Also er hat die Eskalationsdominanz, aber die Bereitschaft in den EU-Mitgliedstaaten mehr zu tun, mehr zu investieren, ist da. Trotzdem glaube ich, dass die NATO der entscheidende Sicherheitsakteur in Europa bleiben wird. Wir werden auf mittelfristig, also 10 Jahre noch, mindestens von US-Führung und auch US-Militär abhängig sein. Und wir werden als Europäer sicher stärker zum Beispiel Einkäufe koordinieren, Technologien koordinieren. Aber unsere Systeme sind so langsam im Sinne von, dass sie neue Waffen kaufen, neue Waffensysteme produzieren, dass wir eben auch auf externe Lieferungen und auch auf US-Führung hier angewiesen sein werden. Also ich glaube, es wird mehr EU-Verteidigungspolitik geben, definitiv. Aber ich sehe eher die NATO als den entscheidenden Akteur in der zukünftigen europäischen Sicherheitsordnung als jetzt diese europäische Säule in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik.
Mhm. Nun ist das Gespenst eines Blackout ist eigentlich vom Tisch. Die Wirtschaft in Europa hat sich auch resilienter gezeigt. Wie sieht es militärisch aus? Ist die nukleare Option komplett vom Tisch?
Nukleare Option oder die Diskussion um die nukleare Option ist Teil der russischen Informationsstrategie. Das muss man erstmal grundsätzlich sagen. Also man weiß in Moskau, dass die Angst vor einem Nuklearschlag hier die Gesellschaften in Europa sehr stark emotionalisiert und dass es im Prinzip demobilisierend wirkt, ja, in der Unterstützung der Ukraine. Ich glaube, es wird nicht mehr so stark diskutiert von russischer Seite, weil es eben klare Signale aus China und Indien gab, dass man das nicht tolerieren wird. Also ich denke, das ist im Prinzip die Veränderung. Das Spiel mit der nuklearen Option ist leiser geworden, einfach weil der Druck aus Asien gewachsen ist, dass diese Option nicht gezogen wird. Sie ist aber immer auf dem Tisch. Also ich glaube, wir haben hier ein Regime in Moskau, was aus meiner Perspektive keine roten Linien kennt und was ab einem bestimmten Punkt, wenn es unter einem bestimmten Druck gerät, auch nukleare Option im Sinne einer taktischen Nuklearwaffe ziehen wird. Also es geht ja nicht um einen großen Atomkrieg, also jetzt nicht NATO gegen Russland oder dergleichen, aber die Benutzung einer taktischen Nuklearwaffe in der Ukraine oder einfach als Abschreckung irgendwo zu zünden, ich halte diese Option für einfach für möglich. Ja, also das sollte man nicht wegreden. Aber Moskau ist sich bewusst, wie sehr es sich isolieren würde und wie sehr es immer möglicherweise auch Verbündete, wichtige Verbündete verlieren würde, wenn es diese Option ziehen wird. Und deswegen sind wir, glaube ich, jetzt eher noch weiter davon entfernt, als wir das noch vor ein paar Monaten waren, wo es solche klaren Aussagen aus Peking und Delhi eben nicht gegeben hat.
Wenn Sie von Druck sprechen, wie groß ist der Druck innenpolitisch auf den russischen Präsidenten? Und gibt es da auch, erodiert da ein Stück weit was an den Rändern dieses sehr großen Landes?
Also man muss da letztlich wieder sagen, dass es doch erstaunlich ist, wie groß die Unterstützung für Putin weiterhin ist in der russischen Gesellschaft. Wir haben natürlich einen bestimmten Teil der städtischen Mittelschicht, die das Land verlassen haben. Also ja, einige Hunderttausend bis zu einer Million Menschen. Sehr viele Menschen auch aus dem IT-Sektor, die das Land verlassen haben. Gut ausgebildete Leute, eher besser situierte Personen. Und dann natürlich in der zweiten Welle junge Männer, die mobilisiert worden wären. Aber ich würde sagen, Umfragen zeigen, dass über 70 Prozent der Russen unterstützen Putin weiterhin. Große Mehrheit lässt sich mobilisieren, zieht in den Krieg auch als Kanonenfutter. Also ich sehe nicht, dass aus dieser Gesellschaft heraus tatsächlich auf absehbaren Zeiten Wandel kommt, sondern ich sehe eher eine Anpassung in der Gesellschaft. Wenn Druck kommt, dann kommt er eher aus der Elite, eher aus dem nationalistischen Flügel, dass man nicht hart genug ist. Aber natürlich, umso mehr der Wohlstandsverlust einsetzt, umso mehr die Menschen auch ihren Lebensweise verlieren, daraus könnte sicher ein Druck erwachsen. Aber meine Perspektive ist, Druck wird es nur geben, wenn Russland den Krieg verliert. Also ich glaube, die Situation, die wir jetzt haben, die hat das Regime unter Kontrolle. Es hat noch genug Ressourcen für mindestens 2-3 Jahre, um ökonomisch zu überleben und auch genug zu verteilen im System. Oligarchen sind unter Kontrolle. Wenn, dann kommt es aus dem Sicherheitsapparat. Und der Sicherheitsapparat hat unterschiedliche Interessen. Aber für den ist es vor allem wichtig, dass dieser Krieg gewonnen wird. Also in der Hinsicht sehe ich nicht den Druck auf Putin, jetzt in Waffenstillstandsverhandlungen einzutreten von innen. Im Gegenteil, ich würde sogar behaupten, wenn er in dieser Situation, wo er eher Land verloren hat, in Waffenstillstandsverhandlungen eintritt, dann wird er eher noch Unterstützung verlieren im Regime.
Wie sieht das aus geografisch in den Teilrepubliken? Russland ist auch Schutzmacht, zum Beispiel für Armenien. Was tut sich da? Da wird ja wahrscheinlich wahrgenommen, dass das Land militärisch nicht so stark ist, wie man angenommen hatte.
Genau, also ich meine, dieser Krieg schwächt Russland nicht nur ökonomisch, sondern auch militärisch. Russland hat seine fähigen Truppen aus vielen postsowjetischen Republiken abgezogen und sie durch Wehrpflichtige dort ersetzt, unter anderem auch in der sogenannten Friedensmission in Karabach, also dem Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, aber auch die Truppen, die in Armenien stationiert sind, da gibt es eine ganze Garnison russischer Truppen, also die professionellen Truppen abgezogen worden und durch Wehrpflichtige ersetzt wurden. Ähnliches sehen wir in Zentralasien. Russland kann letztlich immer weniger diese autoritäre Stabilität garantieren. Es ist nicht bereit zu intervenieren, auch wenn es Konflikte gibt in postsowjetischen Ländern. Und Länder wie Aserbaidschan, zum Beispiel jetzt im Südkaukasus, testen aus, wie weit sie gehen können, bis Russland oder russische Truppen dann reagieren. Also wir sehen, dass Russlands Image als der entscheidende Sicherheitsakteur geschwächt wird. Dass Russland selber versucht, Konflikte zu vermeiden, auch in diesen Republiken, und Kompromisse macht. Und wir sehen dritte Akteure wie die Türkei im Südkaukasus oder China in Zentralasien, die Russlands Dominanz herausfordern. Also das heißt, Russland wird auf absehbare Zeit noch ein wichtiger Akteur bleiben in diesen Regionen, aber es wird immer mehr von dritten Staaten herausgefordert und es wird nicht mehr diese autoritäre Stabilität, auf die wir auch als Europäer gebaut haben, die wird es nicht mehr garantieren können. Das heißt, wir werden mehr Instabilität sehen in diesen postsowjetischen Regionen.
Wie wird sich der Konflikt weiterhin auf Deutschland und Europa auswirken? Stichwort für Geflüchtete.
Naja, ein wichtiger Teil der russischen Strategie ist ja, durch die Zerstörung von Infrastruktur und vor allem ziviler Infrastruktur mehr Flüchtlinge nach Europa zu treiben, ja, aus der Ukraine. Und ich würde schon sagen, dass die Ukraine immer weniger, also ukrainische Städte immer weniger die Bedingungen für die Menschen zur Verfügung stellen, damit man dort dauerhaft auch mit Familien, mit Kindern leben kann. Also das heißt, wir werden weiter Migrationswellen nach Europa beobachten. Die Leute werden länger bleiben, werden sich möglicherweise hier auch integrieren und werden dann nicht wieder zurückgehen. Also das hat einerseits Vorteile für den Arbeitsmarkt. Für die Ukraine ist es natürlich ein Desaster, auch demografisch ein Desaster. Aber wir werden natürlich auch eine Überlastung unserer Systeme haben mit mehr Flüchtlingen, die aus der Ukraine kommen. Ja? Plus die Flüchtlinge aus Belarus, plus die Flüchtlinge aus Russland. Das sind jetzt nicht so große Zahlen wie aus der Ukraine, aber es übt Druck auf unsere Systeme aus. Und wir werden möglicherweise auch aus der Türkei, Syrien, werden wir eine Flüchtlingswelle auch nochmal beobachten, weil es jetzt auch eine Einigung zwischen Russland und der Türkei mit Blick auf Rücksiedlung nach Syrien gibt. Ich denke, das Hauptproblem hier ist eher, sind wir bereit, als Politik und Gesellschaft weiter die Sanktionen zu unterstützen und dafür ökonomische Kosten, gerade im Energiebereich, aber auch in anderen Bereichen in Kauf zu nehmen? Und sind wir bereit dazu, weitere Waffen zu liefern, auch Angriffswaffen zu liefern und den Konflikt damit weiter eskalieren, also die Eskalationsspirale sozusagen weiter zu drehen? Ich glaube, das werden eigentlich die beiden entscheidenden Fragen sein. Und da wird es immer weniger Einigkeit geben in Deutschland, aber auch zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Und das wird auch Russland weiter bespielen mit Desinformationskampagnen, mit mehr Flüchtlingen, mit hybriden Aktionen. Also es wird versuchen, hier zur Unsicherheit zu stärken und damit auch die Entscheidungsfähigkeit von Politik zu schwächen mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und diesen ganzen Konflikt.
Gibt es einen Unterschied, wenn Kleinwaffen, Luftabwehrsysteme, Panzerhaubitzen geliefert werden oder jetzt tatsächlich auch Kampfpanzer aus Deutschland kommen? Ich meine das ein Stück weit auch im historischen Kontext.
Also ich glaube, die Ukraine braucht erstmal grundsätzlich Kampfpanzer, um weiteres Territorium zurückzugewinnen und auch um eine größere russische Offensive, die im Frühjahr kommt, zurückzuschlagen. Also ohne die wird die Ukraine nicht dazu in der Lage sein, weitere Territorien zurückzugewinnen. Gewinnen. Russland wird das Ganze natürlich auch historisch bespielen. Also die Nazis kommen wieder, ja, also und also im Sinne von, dass man genau da, wo unsere Gesellschaft vielleicht auch sehr sensibel ist, ja, Zweiter Weltkrieg, Schuld auch gegenüber Russland, aber natürlich auch gegen die Ukraine, Belarus und anderen Ländern, ja, also gegenüber der Sowjetunion insgesamt. Aber ich sehe eigentlich den Punkt nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, also ich natürlich geht es darum, also Sie können auch nochmal intervenieren, aber natürlich geht es darum, dass man wieder in Gebieten deutsche Waffen sehen wird, in denen die Wehrmacht gekämpft hat. Also das ist ja im Prinzip das Thema. Aber wir haben hier einen großflächigen Angriffskrieg auf ein Nachbarland der Europäischen Union, das sich verteidigt dass dieses Land ist viel mehr eine Demokratie, als das Russland ist. Und wir sind Partner sozusagen dieses Landes. Und ich denke, dass wir ein Interesse haben, dass dieses Land diesen Krieg gewinnt und dass auch die Ukraine als Opfer und die Ukrainer und Ukrainerinnen als Opfer im Zweiten Weltkrieg auch ein gewisses Recht auf Unterstützung von unserer Seite haben. Also deswegen diese Russland-Zweite Weltkriegskarte zu spielen, finde ich ehrlich gesagt, für mich ist das nicht stimmig. Ja, wir haben genauso eine Schuld gegenüber Russland wie gegenüber der Ukraine und Belarus. Aber wir haben jetzt einen Krieg, wo der Aggressor Russland ist. Und diese Parallelen zum Zweiten Weltkrieg zu ziehen, halte ich für ein Ablenkungsmanöver, als dass man tatsächlich ernsthaft diskutiert, was wollen wir und was wollen wir auch für ein Europa und für eine Sicherheitsordnung in Europa haben. Und wenn man die Ukraine nicht beliefert, dann wird man einen Aggressor haben, der weitere Territorien erobert und der zu mehr Unsicherheit in Europa auch führen wird.
Letzte Frage, gibt es irgendwas, was Sie mit Blick auf die Zukunft, aber auch ein Stück zurück positiv stimmt?
Also ich finde einerseits schon, wenn man so sagen kann, dass es für mich schon beeindruckend ist, wie die Europäische Union doch sich einigen konnte auf viele Dinge und einfach die Mitgliedstaaten auch sehr viele Dinge gemacht haben in diesem Krieg, die wir nie erwartet hätten. Also im Sinne von Waffenlieferungen, im Sinne von Sanktionen. Ich finde die Solidarität gegen die Ukraine enorm. Aber das Positive daran für mich ist auch, dass wir, glaube ich, als deutsche Gesellschaft und auch als westeuropäische Gesellschaften sehen, dass es neben Russland andere postsowjetische Länder gibt und dass es auch Länder gibt, die eine Distanz zu Russland suchen und die uns kulturell, aber auch von der Zivilgesellschaft, vom politischen System her vielleicht näher sind, als Russland das ist. Also die Ukraine hat eine viel lebendigere Zivilgesellschaft und möchte sich integrieren, möchte sich demokratisieren und möchte eben auch diesem autoritären Regime in Moskau etwas entgegenhalten. Und letztlich vielleicht als drittes Element, dieser Krieg bildet ja das Ende des russischen Imperiums ab. Also es beschleunigt im Prinzip den Zerfall der russischen Hegemonie im postsowjetischen Raum. Und damit werden wir Nationalstaaten erleben, die sich in andere Richtungen entwickeln. Und im Prinzip ist das letzte Imperium oder das letzte Kolonialreich, was wir in Europa haben, das wird jetzt enden mit diesem Krieg, beziehungsweise beschleunigt der Krieg die Beendigung dieser historischen Überbleibsel sozusagen der Geschichte, wenn man das so will. Und ich denke, das ist letztlich bei aller Instabilität, die das mit sich bringen wird, ist das für die Gesellschaften in den Ländern etwas Positives.
European Data News Hub, das Daten-News-Portal von europäischen Nachrichtenagenturen rund um die EU. www.ednh.news